Total beglückt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglückt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Max, der ja in dieser Saison auch schon wieder zu Gast war. Hallo Max.
Hallo zusammen.
Und zum anderen Nikolai, der letzte Saison, glaube ich, ein oder zweimal nur zu Gast war, freue ich mich natürlich, dass du wieder mal dabei bist. Hallo Nikolai.
Genau, ich habe Seltenheitswert und bin deshalb auch sehr wertvoll.
Schauen wir mal. Sehr wertvoll ist auf jeden Fall das Weiterkommen des 1. FC Nürnberg in der ersten Runde des DFB-Pokal. Und so ein bisschen hat man ja immer noch den Eindruck, dass das Nürnberger Umfeld, mit nach der Prämisse Pokal ist nur einmal im Jahr lebt. Dabei ist es jetzt bereits das dritte Jahr in Folge, dass man die erste Runde übersteht. Aber die drei Jahre davor scheinen doch mehr geprägt zu haben, als man das vielleicht sich insgeheim eingestehen möchte. 2:1 ging das am Montagabend aus. Und dann wollen wir natürlich auch über den bevorstehende Spitzenspiel reden. Denn der 1. FC Nürnberg empfängt am Sonntag Union Berlin und damit den zweiten der Tabelle. So manche erinnert sich vielleicht noch an das durchaus spektakuläre Spiel gegen Holstein Kiel am zweiten Spieltag, als Union dann am Ende mit 4:3 nach 3:3 Pausenstand gewann. Dem wollen wir uns dann auch noch ein bisschen zuwenden. Aber zunächst einmal wollen wir uns dem Pokal widmen. Nikolai, wie war denn dein Gefühl im Vorhinein? In der letzten Woche hatten Markus, Steffen und Daniel ja durchaus Optimismus verbreitet und uns sehr hoch teilweise sogar auf Sieg für Nürnberg gesetzt. Ich gebe ganz ehrlich zu, mein Optimismus hielt sich in Grenzen.
Ja, also das kann ich auf der einen Seite verstehen, weil wir in den letzten Jahren in Nürnberg ziemlich schlechte Erfahrungen mit den Pokalrunden gemacht haben. Allerdings waren auch die Voraussetzungen diesmal andere. In den letzten Jahren ist man immer etwas holprig in die Saison gestartet und in diesem Jahr haben wir wirklich eine perfekte Vorbereitung gespielt. Wir haben große Vereine geschlagen, die auch gut besetzt waren, die nicht mit ihrer C11 angetreten sind. Und die ganze Euphorie der Mannschaft hat sich dann eben auch auf die Fans übertragen. Das war quasi eine Euphorie, die von innen heraus kam, aus dem Kreis der Mannschaft. Und deswegen hatte ich vor dem Spiel in Duisburg eigentlich auch gar keine Bedenken, dass das schiefgehen kann. Dass wir jetzt am Ende mit 2:1 nur knapp verloren haben, das lag jetzt nicht an der Mannschaft. Das lag jetzt dann am Ende auch eher daran, dass Duisburg ziemlich viel Druck gemacht hat. Trotzdem waren wir hinten noch stabil, meiner Meinung nach, gestanden. Und der Elfmeter ist geschenkt.
Ja, wir haben natürlich gewonnen, aber sei es drum. Max, wie ging's dir? War bei dir eher der Optimismus auch am Überwiegen oder hast du auch noch so ein bisschen Bedenken gehabt, dass Nürnberg da vielleicht zumindest in die Verlängerung muss? Es ist ja schließlich auch immer noch ein Duell zwischen zwei Zweitligisten, wenngleich Duisburg natürlich Aufsteiger ist.
Na, ich muss sagen, nachdem Daniel letzte Woche ja schon so schön orakelt hat, dass mit meiner Anwesenheit in Duisburg das schon alles sauber über die Bühne gehen wird, war ich da natürlich völlig ohne Zweifel. Aber im Ernst, natürlich beflügeln die zwei guten Spiele in der zweiten Liga und in der Liga. Und ich war schon auch zuversichtlich und ich habe mir gedacht, wir können dem MSV auf jeden Fall zu Hause Paroli bieten und war auch eher dann tatsächlich positiv gestimmt und ging ja ganz gut aus am Ende.
Es war so, wenn wir mal aufs Spiel gucken, beziehungsweise erstmal auf die Aufstellung, dass es eine Änderung gab. Edgar Salli rückte für Rory Gislason in die erste Elf, weil der mit einer Verletzung an der Ferse, wenn ich richtig liege, in Nürnberg blieb. Dafür dann wieder Pretschko auf der Bank. Ein Wechsel, den ihr auch so vollzogen hättet, Max?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat in den letzten Wochen oder in den letzten Spielen auf jeden Fall auch gemerkt, dass unsere rechte Seite so ein bisschen die Achillesferse ist. Also, dass wir sowohl sehr, sehr viel auf der rechten Seite im Vorwärtsgang eben verspielen und verlieren, als auch, dass es eben, wenn es dann mal gefährlich wird, eher über rechts gefährlich wird, weil eben der offensive Spieler, und das war jetzt eigentlich in beiden Fällen, sowohl bei Salli als auch bei Gislason eher, ist dann eher mal gefährlich geworden oder hat eher zu wünschen übrig lassen. Also vielleicht hätte ich den Wechsel nicht genauso gemacht und hätte vielleicht mal eine andere Person einfach auf der Position versucht, aber ich glaube, selbst wenn Gislason fit gewesen wäre, hätte ich ihm wahrscheinlich nicht in die Startelf gestellt.
Nikolai, geht's dir genauso? Max hat's ja schon angesprochen, auch Rory Gislason hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, genauso wenig Edgar Salli. Wäre das vielleicht jetzt einfach auch die Möglichkeit gewesen, vor dem Spiel gegen Union tatsächlich noch einen dritten auszuprobieren?
Dazu muss ich dann natürlich auch sagen, was wären da die Alternativen gewesen? Also wir haben zwar auf vielen Positionen eine Doppelbesetzung, die möglich wäre, aber jetzt gerade auf der rechten Mittelfeldposition kann ich mir eigentlich wenige Spieler vorstellen. Ich könnte mir am ehesten noch vorstellen, dass man dann einen Spieler wie den Valentini oder Leibold auf diese Seite zieht und dann hinten dafür, falls dann Sepsi und vor allem auch Lippert, lieber Lippert als Sepsi, wieder fit sind, dass man dann Lippert links hinten spielen lässt, Bretschko rechts hinten zum Beispiel und dann auf der rechten Mittelfeldposition entweder Leibold oder Valentini spielen lässt. Aber die beiden sind als Außenverteidiger momentan auch Gold wert in der Vorwärtsbewegung.
Also ihr hättet es letzten Endes dann doch so gemacht, auch mangels Alternativen aktuell auf der rechten Außenbahn. Gehen wir ins Spiel rein. Es war dann ja von vornherein irgendwie schon so ein bisschen Pokalatmosphäre vielleicht auch da. Duisburg hat versucht mitzuspielen, hat es auch meiner Meinung nach gerade in den ersten Minuten über Brandstätter durchaus gefährlich gemacht, Nikolai, und eben dann auch genau diese Problematik auf der rechten Seite, die Max angesprochen hat, versucht für sich zu nutzen.
Das ist absolut richtig. Es ist nur im Fußball meistens so, sofern man jetzt nicht im Champions League Niveau spielt und davon ist beim Club leider auszugehen, dass die Abwehr dann immer für den ein oder anderen Schnitzer gut ist. Da kann die Top-Mannschaft der zweiten Liga, zu der ich uns momentan dazu zähle, zu dem Kreis, kann da kommen, da wird immer die Chance für den Gegner da sein, in der Abwehr mal durchzubrechen. Und natürlich, wenn Brandstätter das besser macht, vor allem in der Ballannahme, dann steht es 1-0 für Duisburg, was aber nicht heißt, dass die das dann auch das ganze Spiel überhalten können.
Insgesamt war es ja schon erstmal so, dass Duisburg mit einer sehr ähnlichen Spielanlage wie Regensburg die ganze Geschichte angegangen ist, oder Max? Wie hast du das diese ersten Minuten gesehen?
Ja, also für mich war das so ein typisches Pokal abtasten erstmal die ersten paar Minuten. Ich denke, die erste sehenswerte Chance hatten ja dann tatsächlich auch wir in der 10. Minute durch einen schönen Schuss von Kerk, der ja dann super pariert wird auch von Flecken und zur Ecke abgewehrt wird. Aber ja, dass wir jetzt den MSV zu Hause nicht von Minute 1 an die Wand spielen, das sollte, glaube ich, auch allen Zuhörern an der Stelle klar sein. Und ja, es war natürlich bis zur entscheidenden Ecke dann doch ein relativ ausgeglichenes Spiel mit vielleicht den besseren Aktionen auf der Nürnberger Seite. Aber ja, wir hatten es auf jeden Fall mit einer nicht so offensiven Mannschaft zu tun in Duisburg.
Wie hast du das gesehen, Nikolai? Ich habe das halt irgendwie so wahrgenommen, dass Duisburg versucht hat, das Zentrum sehr dicht zu machen, einfach, um womöglich dann eben auch irgendwelche Läufe von Behrens rauszunehmen, um Möwald ein Stück aus dem Spiel zu nehmen, weil es natürlich auch ein Stück weit leichter ist, dann auf den Außen im 1-gegen-1 im Zweifelsfall mal jemanden zu isolieren und damit ja, den Spielaufbau aus dem Mittelfeld von Nürnberg erstmal zu unterbinden.
Genau, ich sehe das ähnlich wie du. Im Endeffekt hat man sich die beiden vorherigen Spiele, denke ich mal, davor gut angesehen und hat festgestellt, dass gerade Behrens und Möwald auch für den Schuss aus dem Hinterhalt gut sind oder auch für den entscheidenden Pass aus dem Hinterhalt und wollte die dann aus dem Spiel nehmen. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass wir offiziell nur eine Spitze hatten, die ist dann auch immer leichter zu verteidigen, als wenn du zwei Stürmer hast, die sich im Strafraum bei der Flanke bewegen können. Das haben die auch ganz gut gemacht. Dass dann die Tore bei uns nach Standards fallen, ist auch ein Zeichen dafür, dass davor nicht wahnsinnig viel in Richtung Tor ging. Aber an sich hatten wir schon die besseren Aktionen im Spiel, wie auch schon hier richtig gesagt. Und früher oder später wäre dann auch innerhalb der ersten Halbzeit noch aus dem Spiel raus ein Tor gefallen, wäre es nicht über den Standard geschehen.
Dann lasst uns mal auf die 21. Spielminute schauen, als dann eben Kerk den Ball nach innen brachte, auf den ersten Pfosten und dann Hanno Behrens relativ unbedrängt, aber nichtsdestotrotz mit großer Klasse dann den Kopfball im Tor untergebracht hat. Wie hast du das Tor im Stadion wahrgenommen, Max?
Ja, es war dann natürlich eine super Geschichte, wenn du da in der Kurve stehst. Wir hatten leider das Pech tatsächlich, dass die ganzen spannenden und schönen Aktionen eigentlich so gut wie alle auf die, ich glaube, Nordkurve gingen. Das heißt eben von uns sehr, sehr weit entfernt. Aber die Freude war natürlich groß im Block und ich habe es mir jetzt auch in der Zusammenfassung nochmal angeguckt. Da stehen ja wirklich also vier Verteidiger mehr als weit weg und lassen dem Hanno da sehr, sehr viel Platz, der dann aber das Ganze natürlich auch sehr, sehr gut und ja ins lange Eck verwertet. Also wenig Abwehrchance für den Torhüter, aber dass er natürlich da so frei zum Kopfball kommt, ja, lässt sich sicherlich vermeiden.
Geht's dir genauso mit der Einschätzung, Nikolai, oder sagst du, ja, da hat dann vielleicht nicht nur Duisburg gepennt, denn Behrens köpft ihn ja wirklich von der kurzen Ecke in die lange. Das ist so ein Kopfball, meiner Meinung nach, die gehen auch ganz oft irgendwo hin. Die landen nicht unbedingt dort, wo er ihn dann am Ende untergebracht hat.
Ich denke, was man auf jeden Fall trainieren kann, ist die Platzierung des Balls beim Eckstoß und dementsprechend auch die Bewegung vorher im Strafraum, um den Gegner eben abzuschütteln, was ja hier dann wohl auch sehr gut funktioniert hat. Und wenn es vielleicht dann nur die Gegenspieler waren, die Gegner irritiert haben, und dann eben die Bewegung zum Ball hin, um sich den Platz zu verschaffen, um den Kopfball zumindest aufs Tor zu kriegen. Was dann passiert, ist immer Glückssache. Also es kann mir, außer er ist wirklich ein Weltklasse-Spieler, eigentlich niemand erzählen, dass er in Bedrängnis bei einem Eckball zum Beispiel den Ball da genau hin platzieren kann, wo er ihn hinhaben will. Anders war es dann beim zweiten Tor. Da war es dann ein bisschen einfacher, finde ich, den Ball zu platzieren.
Dann lasst uns gleich mal über das zweite Tor reden. Da war es ja dann tatsächlich so, dass Georg Markreiter, ich weiß, also gefühlt ja aus 25 Metern anlaufen konnte und einfach nur gerade den Ball einnicken musste. Wie kann so, und da war es ja dann wirklich so, das stimmt ja überhaupt nicht. Der schier Mutterseelen allein auf einmal im Strafraum, wie kann sowas denn passieren?
Ja, den hat auch einfach keiner wahrgenommen. Also die haben halt versucht, ihre Räume da irgendwie abzudecken, aber es hat halt keiner geguckt, was machen denn die Gegenspieler? Und so rennt er ja wirklich aus 20 Metern im vollen Anlauf und wuchtet die Pille über die Linie und alle gucken betröppelt. Ja, schön für uns, doppelt blöd für die Abwehr, wenn du wirklich zwei Buden kriegst, die fast Abziehbilder voneinander sind, also zumindest aus der Entstehung von einem Standard. Das ist, glaube ich, immer blöd. Also denkt man sich ja als Spieler auch, wenn du schon einen durch die Ecke fängst, dann denkst du dir bei der nächsten Ecke, ja, diesmal aber nicht. Wir achten besonders drauf und ja, blöd, also sehr blöd gelaufen.
Genau, man muss wirklich sagen, dass er von weit hinten herangespurtet kam und man hätte sich jetzt auch nicht beschweren dürfen, wenn das Tor vom Schiedsrichter abgepfiffen worden wäre, weil das Knie dann doch relativ hoch war und ja auch beim Gegenspieler, glaube ich, in den Lendenbereich irgendwo in den Rücken auch reinging. Es war jetzt nicht gegen den Mann, das war rein auf den Ball bezogen, aber man hätte es theoretisch auch als Offensivfoul werten können, bin ich jetzt zumindest der Meinung, weil das Knie eben dann doch ein bisschen weit oben war. Aber im Endeffekt hat der Gegenspieler ihn auch überhaupt nicht kommen sehen. Der stand ja auch mit dem Rücken zu ihm und war dann am Ende wahrscheinlich sowohl vom Einschlag des Balles als auch vom Einschlag des Knies sehr überrascht.
Ja, in dem Fall war es ja dann so, dass Kerk den Ball eben auf den zweiten Pfosten zog, also durchaus eine Variation dann in der Ausführung des Eckballs. Und ich meine heute auf Twitter irgendwo gelesen zu haben, dass Kevin Möwald so ein bisschen gestichelt hat und meinte, dass Georg Markreiter ja jetzt sein Pulver schon verschossen hätte in dieser Saison, woraufhin Georg Markreiter dann wohl geantwortet hat, na jetzt, wo du die Ecken nicht mehr triffst, geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Also mal schauen, was da noch geht, aber Sebastian Fabian Kerk, das ist auf jeden Fall jetzt schon sichtbar, hebt das Niveau der Ecken oder die Gefahr nach Ecken in den ersten Spielen ja auf eins, das wir in der letzten Saison verzweifelt gesucht haben.
Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, wieso er bei Kaiserslautern dann so nicht zum Zug kam. Also das ist mir ein bisschen schleierhaft, weil die Qualität von Kerk sieht man ja nicht nur bei den Ecken oder bei den Freistößen, das sieht man ja auch im Spiel einfach durch die Ballbehandlung, die Schnelligkeit, die Beweglichkeit. Also der wertet ja jede Mannschaft auf.
Ja, ich habe ja in den Raum geworfen, dass es einfach daran liegt, dass Kumpel Leibold gefehlt hat und er vielleicht einfach
exakt.
Ja, ein Fußballer ist, der dieses Wohlfühlklima in der Mannschaft dann oder zumindest den einen dazu braucht. Lasst uns mal noch so ein ganz kleines bisschen auf den Rest der ersten Halbzeit schauen, denn nach dem 1:0 oder allgemein in der ersten Halbzeit war es ja schon immer so, dass Duisburg dann schon versucht hat, immer mal wieder nach vorne zu spielen, sich dann aber eben auch was abgezeichnet hat, was in den ersten beiden Ligaspielen auch schon zu sehen war, nämlich, dass dann Nürnberg hinten sehr rigoros einfach auch verteidigt und dann den Ball sehr, sehr schnell nach vorne bringt. Ist das tatsächlich einfach eine Qualität, die die Mannschaft jetzt besitzt und die mit jedem Spiel vielleicht auch größer wird, weil man von dem Selbstvertrauen aus diesen Spielen zehren kann?
Ja, es ist nach wie vor auch einfach Sicherheit, Abgebrühtheit, bisher noch kein Tor aus dem Spiel heraus gefangen, also zumindest in der ersten Halbzeit stand die Abwehr und die Abstimmung passte auch, glaube ich, bis zu dieser einen Chance von, ich glaube, Brandstetter, genau war das, in der 17. Minute, wo eben, glaube ich, Sousa aus Mittelfeld dann quasi genau zwischen die Innenverteidiger passt und diese Lücke halt findet. Aber ansonsten haben die ja wirklich nichts anbrennen lassen. Und das bestärkt einen natürlich. Und wenn es dann hinten nicht klingelt, ist das, glaube ich, für die ganze Mannschaft einfach eine tolle Sache. Ich glaube, gerade wenn wir dann vielleicht später noch auf die zweite Halbzeit gucken, hätten wir ja auch im Konterspiel noch einiges rausreißen können. Also da waren ja doch dann auch noch ein, zwei Situationen, wo man vielleicht den Sack schon hätte frühzeitig zumachen können. In der ersten Halbzeit ist man dann immerhin zumindest noch zum Abschluss gekommen. Also da gab es ja doch ein paar nette Fernschüsse, wie schon vorhin erwähnt, eben durch Kerk, durch Löwen, glaube ich, auch an einer Stelle.
Ja, der von Löwen war direkt der vor dem 2:0. Das war die Ecke, die daraus
ja, genau.
Dann das 2:0 genau. brachte.
Und also man hat der Mannschaft schon, auch wenn man sich so in der Fankurve ein bisschen umgesehen und umgehört hat, schon angemerkt, dass die einfach, ja, dass da hinten eine Sicherheit gibt und eben keine Angst hat, dass jetzt ein Bulthäus mal wieder irgendwie einen auspackt und drüber senzt irgendwie bei einem Rückpass oder bei einem hohen Ball. Und das ist einfach was diese Saison den Club ausmacht bisher.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Faktor, wieso man immer gesagt hat, dass Raphael Schäfer so wichtig war in der letzten Saison und auch in den vorherigen Saisons, auch wenn er vielleicht auch mal für den Patzer gut war, aber der hat einfach diese Sicherheit ausgestrahlt, die er zwar vielleicht nicht immer zu 100% hatte, aber er hat die einfach ausgestrahlt und das macht schon viel aus, auch für die Abwehr und für das Mittelfeld, wenn man weiß, hinter einem, das sind noch Leute, die können was machen und ich habe auch einen Torwart, der vielleicht auch mal den Ball halten kann, wo man auch mal lobend den Torwart Kirschbaum erwähnen kann, der wirklich dann auch mal ein paar Bälle ziemlich gut gehalten hat, finde ich.
Ja, also die Situation in der 17. Minute, wir hatten es ja schon angesprochen, von Brandstetter, hätte er vielleicht in manch anderem Jahr auch nicht gehalten. Also
genau, das denke ich so auch.
Ja, war es das im Prinzip dann erstmal jetzt mit der ersten Halbzeit. 2:0 stand es für den ersten FC Nürnberg nach ein bisschen wackeligen ersten Minuten vielleicht auch, wo dann eben die rechte Seite nicht ganz so funktioniert hat, dann sehr, sehr gut ins Spiel gefunden und eigentlich wenig Grund zur Kritik zugelassen, was wir jetzt gar nicht so richtig angesprochen hatten. Es war immer wieder gefällige Kombination auch, eine tatsächliche Spielanlage in dem Sinne, die zu erkennen war. Und dann, ja, werden wir gleich auf die zweiten 45 Minuten schauen und da kippte das Spiel ein bisschen in eine andere Richtung. Max hat schon ein Stück weit angedeutet, es gab ein paar Konterchancen, die vergeben wurden und auch sonst war da nicht mehr ganz so alles, nicht mehr alles eitel Sonnenschein, so heißt es richtig. Und darüber werden wir dann gleich bei Total Beklubbt sprechen.
Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
2:0 stand es nach der ersten Halbzeit zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Nürnberg. Und sowohl Nikolai als auch Max und ich hatten wenig auszusetzen eigentlich an der Leistung des 1. FC Nürnberg. Und dann ging die zweite Halbzeit los. Und Nikolai, was war schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl bei mir da, dass Duisburg zwar jetzt nicht nach wie vor irgendwie super ideenreich daherkam, aber eben auch von Nürnberg aufgrund der vorgegebenen Taktik wahrscheinlich ein Stück weit ins Spiel geholt wurde erstmal.
Ja, also ich würde mal vermuten, dass die natürlich, also gerade bei einem Pokalspiel, da ist es ja so, dass du unbedingt ja auch den Sieg brauchst. Das ist ja in der Liga, es ist ja nicht immer so. Ja, da kannst du auch mal sagen, okay, wir merken, wir haben heute wenig Chancen. Wir lassen das jetzt mal so, dass wir vielleicht noch ans Unentschieden rankommen. Aber wir müssen jetzt nicht unbedingt auf Sieg spielen. Das ist natürlich im Pokalspiel anders. Und wenn du 2-0 zur Pause zurückliegst gegen den Gegner, der nicht nur nominal, sondern auch von den Aktionen her eigentlich stärker ist als deine eigene Mannschaft, dann musst du natürlich offensiv spielen. Ich bin auch der Meinung, dass du auch als bessere Mannschaft jetzt nicht unbedingt immer quasi das Heft in der Hand haben musst, sondern du kannst auch ruhig mal Phasen haben, in denen du dich zurückziehst, den Gegner einfach mal kommen lässt. Und das muss man auch mal aus psychologischer Sicht sehen, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel 5 Angriffe fährt und die gehen nicht rein, dann reibt er sich immer mehr daran auf. Und du selbst kannst aber immer noch zumindest sicher sein, okay, es kann vielleicht einer reingehen, aber es geht kein zweiter rein oder der erste wird auch nicht reingehen. Ja, also wenn du zumindest, das war ja meine Ansicht, überzeugt bist, dass die Abwehr immer noch eine gewisse Kompaktheit hat. Wir hatten zwar Chancen, die wir dann zugelassen haben, aber alles in allem war das doch, glaube ich, noch ziemlich stabil, wenn man mal sich den Sturmlauf dann von Duisburg ansieht. Und dann kann man den Gegner auch ruhig mal, sag ich mal, 20 bis 30 Minuten lang seinen Sturmlauf machen lassen, wenn man sich eben sicher sein kann, dass der Ball nicht doch irgendwie reinrutscht.
Stimme ich dir erstmal absolut zu. Also keineswegs ist große Kritik, dass wir da Duisburg auch ein Stück weit eingeladen haben, hinten aufzumachen, weil, Max hat es ja angesprochen, damit sich natürlich auch Chancen ergeben, womöglich das 3-0 zu machen und damit dann den Sack endgültig zuzuschnüren.
Ja, es ist ja vielleicht doch so ein bisschen Knackpunkt, war ja auch so um die 60. Minute rum, also diese beiden Wechsel, eben einmal Petrak für Löwen und dann Jäger für Möwald, wo man dann schon gesehen hat, also Löwen, der ja auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel für die Spieleröffnung gemacht hat, dass der dann so ein bisschen rausgefallen ist hinten. Petrak auch in den ersten paar Aktionen ein bisschen nervös, hatte ich den Eindruck, so aus der Ferne. Der hat sich dann den einen oder anderen Fehlpass erlaubt. Und natürlich auch, sag ich mal, der Publikumsliebling vom MSV hier, der Onwegbu, genannt King, der da auch dann am Ende noch ziemlich gewirbelt hat im Strafraum. Und man hat ja dann auch gehört, dass es eben, also im Stadion habe ich so gar nicht mitbekommen, aber dass es eben auch verletzungsbedingte Auswechslungen waren. Und man hätte sich ja dann doch durchaus vielleicht eher wünschen können, dass vielleicht ein Teuchert reinkommt, der vielleicht eher der Konterspieler ist und eben dann auch in diese Taktik reinpasst und man eben in die Richtung noch ein bisschen wechseln kann. Und das war für mich auch so ein bisschen der Punkt, an dem es gekippt ist. Also ich glaube, so die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, da lief das ja auch weiterhin stabil und, sag ich mal, ohne größere Szenen. Und als die Mannschaft dann eben verletzungsbedingt umgestellt wurde und eben auch mit Möwald so ein bisschen das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive rausgenommen wurde, hat man dann eben gemerkt, dass nach vorne nicht mehr so viel geht. Gerade eben auch, weil die Konterchancen eben alle vertändelt wurden durch Fehlpässe oder Dribblings, die daneben gingen.
Ja, es gab ja unter anderem in der 62. Minute, wenn ich mich richtig erinnere, diesen Pass von Behrens auf Salli, wo Behrens ja wirklich den Ball perfekt eigentlich in den Lauf von Salli spielt und der versucht, ihn in die Mitte zu legen, aber da, also den hätte ja jeder von uns aufnehmen können, ob Torwart oder nicht. Also das war also eine bisschen bezeichnende Szene dann für das, wie es sich in den Kontersituationen allgemein dann auch fortsetzen sollte. Bis dahin stimme ich dir auf jeden Fall auch zu, Max. Ich fand diese auch nach dem Wechsel Petrak für Löwen die ersten Minuten noch nicht so, dass ich den Eindruck hatte, okay, das wird jetzt alles hier ein super instabiles Gebilde. Und dann in der 64. Minute, Nikolai, kuriose Situation, Thorsten Kirschbaum mit einer der frühesten zeitspielgelben Karten, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe.
Ja, sowas kann ich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also Zeitspiel würde ich vielleicht nachvollziehen können, wenn es in dem Spiel 1-0 steht und es ist 4 Minuten vor Schluss oder so. Aber ich kann das aus moralischer Sicht überhaupt nicht verstehen und würde ehrlich gesagt, wenn ich da der Trainer wäre, auch den Spielern für so eine Strafe auch gehörig den Kopf waschen, weil kassiert er die zweite gelbe Karte, dann ist erstmal der Ersatztorhüter dran. Was bei uns zwar sicherlich nicht schlecht wäre, aber dennoch finde ich, das ist ein höchst unsportliches Verhalten und da finde ich Gelb eigentlich als Strafe immer noch zu wenig, aber da bin ich wahrscheinlich allein mit meiner Ansicht.
Ich muss gerade ans Relegationsspiel gegen Frankfurt denken, aber gut, sei es drum.
Ist ja. Egal, es gilt dann für alle. Also entweder ich mache das für einen oder ich mache es für alle und ich bin immer der Meinung, dass Zeitspiel eine der unfairsten Aktionen ist, die gleichzusetzen ist mit den Gegner anspucken und so weiter. Und dafür gibt's ja auch Rot. Also das ist meine persönliche Meinung. Einmal ermahnen, wenn er es nochmal macht, rote Karte. Und ja, dann hat sich das in einer halben Saison erledigt.
Vor allem eben auch völlig ohne Not. Also wirklich, wenn du 2-0 vorne liegst, es ist ja nicht so, dass es irgendwie die 89. Minute ist, sondern es ist irgendwie, das Spiel ist so am Kippen und es steht, du bist die unterlegene Mannschaft und es steht unentschieden. Dann ist das vielleicht, sag ich mal, aus einer, ja, du bist im Fokus, du bist im Tunnel, ist es irgendwie verständlicher, aber bei 2-0 und gerade eben auch als Kirschbaum, der sich jetzt eben gerade wieder gefestigt hat, den Stammplatz hat und dann irgendwie so eine Aktion, also mit so einer Aktion auf sich aufmerksam macht, finde ich auch höchst verwerflich, da gebe ich dir recht,
Nikolai. Ja. Wir hatten gerade eben noch darüber gesprochen, dass er ja durchaus auch sportlich in diesem Spiel gute Aktionen hatte. Ärgerlich, dass man da im Nachhinein jetzt auch über sowas reden muss. Wir haben dann schon darüber gesprochen, dass dann Lukas Jäger zum Einsatz kam für Kevin Möwald, der ja vorher noch keine Minuten in der Bundesliga gesehen hatte, der sich dann, aber dafür ist er auch nicht geholt worden, offensiv jetzt halt dann auch wenig hervorgetan hat, versucht hat, die ganze Geschichte zu stabilisieren und damit natürlich das ganze Mittelfeld doch sehr defensiv dann auch ausgerichtet war. Und spätestens an dem Punkt war es dann tatsächlich so, dass das Spiel immer mehr Richtung MSV Duisburg lief, meiner Meinung nach. Spätestens dann ab der 82. Minute, als Kerk dann auch noch raus musste für Fuchs. Eine Geschichte, die mich übrigens da ein bisschen verwundert hat, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, dass Kerk ja dann doch noch den Freistoß getreten hat und direkt noch während des Schusses scheinbar der Muskel zugemacht hat. Da wäre wahrscheinlich die Geschichte ein bisschen sinnvoller gewesen, wenn er da einfach drauf verzichtet hätte. Aber da hat natürlich auch Michael Kölner angesichts dessen, wie erfolgreich das vorher war aus Standardsituation, gesagt, okay, komm, schieß das Ding mal noch. Kann natürlich auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, sowas.
Natürlich, und als Fußballer willst du aber natürlich trotzdem dann jede mögliche Chance nutzen, dann doch vielleicht noch was zur Entscheidung beizutragen. Und ich glaube auch, es ist ja auch immer nicht ganz so klar. Klar, der Muskel zwickt vielleicht ein bisschen, aber dass er dann direkt zumacht, man kennt es alle, jeder kennt es aus dem Privatleben. Plötzlich hast du einen Krampf zum Beispiel und das kannst du davor einfach nicht ahnen. Ich wollte noch kurz was zu Lukas Jäger sagen. Lukas Jäger wurde ja sicherlich, wie du richtig gesagt hast, nicht für die Offensive geholt, sondern eigentlich eher als Innenverteidiger oder als sehr defensiver Mittelfeldspieler. Was aber auffällt, das wollte ich hier noch einmal erwähnen, dass sein Berater bzw. die Berateragentur auch Georg Markreiter, Guido Burgstaller, und Alessandro Schöpf vertritt. Also es muss wohl nicht nur was damit zu tun haben, wie er in Alltag gespielt hat. Da habe ich jetzt nämlich nichts Besonderes gehört von den Leuten, die sich mit österreichischem Fußball auskennen, sondern glaube ich eher ein bisschen auch, dass er verfügbar war, ordentliche Leistungen gebracht hat, man den Kader noch verbreitern wollte und man die Berater wohl schon kannte. Also man muss jetzt bei dem Transfer sicherlich auch ein bisschen die Umstände sehen und darf da nicht nur denken, dass er jetzt zur großen Verstärkung des Kaders geholt wurde, sondern glaube ich eher für die Breite und weil man sich von vom Charakter her sicherlich viel von ihm versprochen hat. Und bisher scheint das ja auch gut zu funktionieren. Die Videos, die man aus dem Trainingslager da mit ihm gesehen hat, die scheinen ja charakterlich und für die Stimmung in der Mannschaft ganz förderlich gewesen zu sein. Und ich denke mal, er ist jetzt auch kein Schlechter, aber wir brauchen keine Wunder von ihm erwarten, gehe ich mal davon aus.
Wunder haben wir allerdings auch gerade von Burgstaller am Anfang keine gesehen. Also mal gucken, wo es noch hingeht. Also vielleicht überrascht uns ja Lukas Jäger auch, aber hatten wir, glaube ich, auch hier im Podcast schon mal thematisiert, dass es natürlich irgendwie ein bisschen seltsam ist, wenn da ja nach und nach gefühlt alle Spieler aus Österreich von einem Berater nach Nürnberg geschleust werden und danach ja gefühlt aber immer weiter nach Schalke. Also mal gucken, wie das hier alles weitergeht. Lasst uns mal über diese Schlussphase reden, in der es ja dann doch heiß herging mitunter, als Nürnberg dann so ein bisschen auch den Faden verlor und doch seine liebe Mühe und Not hatte, den Ball nach vorne zu bringen. Wie sehr hast du da im Stadion gezittert, Max?
Ich war als Clubfan, also ich ich sage ja immer so, bevor es nicht 4-0 steht, hake ich kein Spiel ab. Also vier Tore Differenz müssen schon sein. Und gerade dann nach dem späten Tor, der zwar für meinen Kicktipp super war, aber für mein Wohlbefinden im Stadion eher nicht so, haben mir natürlich die Knie schon geschlottert an der Stelle. Ich muss auch einfach nochmal wiederholen, ich glaube auch eine zentrale Situation, ich habe es jetzt auch in der Zusammenfassung nochmal gesehen, war der Onuekbu, der wirklich das geschafft hat, unsere gesamte Hintermannschaft zu binden und den Ball doch in vielen Situationen irgendwie durchzuwursteln oder richtig zu stehen. Da konnte man wirklich froh sein, dass es nicht eingeschlagen ist.
Nikolai, hast du das ähnlich empfunden? Weil ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich hatte ganz, ganz lange, bevor es richtig heiß wurde in dieser Nachspielzeit dann auch, hatte ich irgendwie so eine, ich weiß nicht, ich hatte so eine Seelenruhe, weil ich dachte, also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass es Duisburg wirklich noch schafft. Also es war zwar wild hinten, aber es erinnerte mich einfach schon so an das Regensburg-Spiel und ich hatte jetzt den Eindruck, oder auch gegen Kaiserslautern, wo dann am Ende, wo man die zwar hat spielen lassen, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt Regensburg aus eigener Kraft großartig schaffen kann, selbst wenn eben mit Onuekbu, ich muss das jetzt einfach mal noch erwähnen, eigentlich wollte ich es gar nicht sagen, aber habt ihr mal diese Brille, kennt ihr dieses Bild von der Aufstiegsfeier mit der Brille, die er da auf hat?
Was? Nein.
Müsste ich kurz googeln.
Ich weiß gar nicht, ob man sowas im Podcast erzählen darf, aber er hatte eine Brille im ARD-Interview auf, musste die dann absetzen und das Interview nochmal führen, weil auf dieser Sonnenbrille das Auge fickt mitstand und das natürlich für öffentlich-rechtliches Fernsehen einfach nicht geht. Also das ist Onuekbu, glaube ich, in Bestform und an dem Tag glänzte er dann sportlich, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er alleine uns da jetzt noch drei Dinger oder zwei Dinger einschenkt und irgendwie hatte ich ein Gottvertrauen in diese Hintermannschaft, dass wir das über die Bühne schaukeln. Wie ging's dir, Nikolai?
Ja, das hatte ich auch. Also das erste Mal, glaube ich, seit langer Zeit als Clubfan, wie es Max ja schon richtig angedeutet hat, mal wieder einen Ruhepuls gehabt überhaupt während des Spiels. Den man ja davor, glaube ich, jahrelang nicht erreichen konnte, weil du ja immer damit rechnen musstest, dass irgendwas in der Hintermannschaft passiert. Klar, wir hatten jetzt auch da den Lattentreffer, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass da kein Ball reingeht oder dass zumindest die Chancen, die sie haben, nicht konsequent genutzt werden. Und wenn dann immer noch ein Kirschbaum da ist oder ein Markreiter noch dazwischen grätscht. Jetzt muss man allerdings auch sagen, jetzt macht das Ergebnis, dieses 2-1, das Spiel eigentlich schon wieder enger, als es dann letztendlich tatsächlich war. Denn wäre der Elfmeter nicht gewesen, wäre es eben ein weiteres Spiel zu null gewesen, der Elfmeter war. Da brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich drüber reden, dass es kein Elfmeter war. Aber das ist geschenkt, da wir gewonnen haben. Wenn das jetzt anders ausgegangen wäre, würde die Sache natürlich ganz anders aussehen. Das liegt in der Natur der Sache. Man meckert immer nur dann, wenn es einen Nachteil für einen selbst gibt. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Duisburg jetzt, auch wenn das Spiel noch 10 Minuten gegangen wäre, noch einen Ball reingebracht hätte, eher noch ein paar neben das Tor gesetzt hätte.
Ja, das ist eben auch genau der Eindruck, den ich hatte. Also als dann der Ball da auch noch gegen die Latte knallte und der Twitter-Account des ersten FC Nürnberg für ein absolutes Highlight gesorgt hat, da war ich mir dann eigentlich endgültig sicher, dass eben an dem Tag nichts mehr passieren wird. Und dann gab es den Elfmeter und Lasst uns mal noch ganz kurz darüber reden, oder Nikolai, vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben. Du bist ja hier im Kompetenzteam, heißt es, ne, bei wahretabelle.de. Warum entscheidet ein Schiedsrichter in der Situation auf Elfmeter? Liegt es daran, dass er vor den beiden Spielern steht und deswegen die Situation in dem Moment einfach falsch beurteilt?
Das ist, sage ich mal, einfach in der Natur der Sache. Es hat sicherlich auch was mit der Situation zu tun. Es gibt Fouls, die werden zum Beispiel im Mittelfeld ganz oft gepfiffen. Es gibt Fouls, die werden dann, gleiche Fouls, die werden im Strafraum gar nicht gepfiffen, weil einfach die Häufigkeit, wie oft bestimmte Sachen vorkommen und die Intensität, wie es auf dem Schiedsrichter wirkt, ganz anders ausgelegt werden in den verschiedenen Situationen. Das ist rein menschlich. Und jetzt in diesem Fall war es eben so, dass von hinten der Nürnberger kam, vorne stand der Duisburger, der dann schnell nach vorne umgefallen ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass er was mit den Armen gemacht hat, der Nürnberger, die ist da, weil meistens ist es so. Nur in dem Fall hatte er einfach einen schlechten Blickwinkel, um das richtig einschätzen zu können. Man sieht ja von der Hintertorkamera von der anderen Seite sieht man ja richtig schön, dass die Arme einfach wirklich am Körper waren und er nicht nach vorne geschubst hat. Also wenn er richtig steht, pfeift er keinen Elfmeter. In dem Fall pfeift er eben Elfmeter, weil er das aus seinem Erfahrungswert eben so interpretiert, dass es ja jetzt ein Foul gewesen sein muss. So läuft es übrigens oft bei Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten. Das ist halt rein menschlich.
Gut, haben wir das auch noch geklärt. Ich denke, alles in allem ist es irgendwie noch immer Meckern auf hohem Niveau. Und Michael Köllner hat es ja dann auch nach dem Spiel noch gesagt, es ist vielleicht ganz gut, dass es dann eben auch solche Phasen gibt, wie jetzt zuletzt gegen Duisburg, solange man da sieht, dass die Jungs sich reinhauen und dass jetzt eben noch nicht alles perfekt ist, dass es da Dinge gibt, an denen man arbeiten kann, kann das alles nicht so verkehrt sein. Insofern sind wir, glaube ich, alle mehr als nur zufrieden, dass es jetzt gegen Duisburg erstmal geklappt hat. Bevor wir uns dann dem nächsten Spiel und damit der Liga zuwenden, möchte ich von euch noch wissen, wen ihr denn gerne als nächsten Gegner im Pokal hättet.
Also ich habe natürlich hier immer ein bisschen so Präferenzen Richtung NRW. Ich fände den FC ganz toll. Leverkusen mit einer kurzen Anfahrt. Ich fände aber zum Beispiel auch aus fränkischer Sicht ein Duell gegen die Schweinfurter toll. Das wären so meine drei Favoriten.
Ja, du bist auf jeden Fall schon mal sehr pragmatisch veranlagt, was das Ganze angeht. So mache ich das ja auch immer. Nikolai, wen hättest du gerne?
Ja, als Mittelfranke, der im Würzburger Umland-Exil wohnt, bin ich natürlich dann auch eher für Schweinfurt, weil das in der Nähe wäre und ich mir das vielleicht dann auch noch anschauen könnte. Wobei ich bezweifle, dass man dafür Karten bekommt, aber entweder das oder irgendwas in der Umgebung dann Richtung Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, irgendwie sowas in der Richtung, das ist natürlich auch mal ganz gut zu erreichen.
Ja, ich bin da natürlich dann auch Pragmatiker durch und durch, ne? Dynamo Dresden würde ich nehmen, ist mit Abstand die kürzeste Anreise für mich, und danach
sehe ich kritisch übrigens, also wäre sicher ein interessantes Los, aber würde ich kritisch sehen und würde, glaube ich, dann auch zu dem Spiel nicht ins Stadion gehen, egal in welchem Stadion es stattfindet, mal völlig außen vor, aber wenn ich zum Krieg gehen will, dann gehe ich woanders hin. Bin ich jetzt der Meinung, auch wenn es jetzt gegen Koblenz ein bisschen anders ausgesehen hat, glaube ich, bei den Dresdner Fans, aber generell darf man doch da schon immer ein bisschen freundliche Worte erwarten von manchen Personen, die da mit dabei sind.
Ja, also in Dresden ist es übrigens meiner Erfahrung nach relativ harmlos alles, weil die ihr eigenes Stadion nicht kaputt dreschen. Aber
und natürlich auch noch andere dabei sind. Es ist beim Club natürlich auch so auswärts, dass ist der harte Kern dabei, zumindest immer, ja, und dann plus X, aber der harte Kern ist immer dabei und der harte Kern ist meistens auch der Kern, der Stress macht. Ja, das ist also so.
Ansonsten wäre Leipzig noch relativ nah von mir, aber das will ich eigentlich nicht, weil dann fliegen wir wahrscheinlich auf jeden Fall raus. Und
insofern, das will keiner.
Ja, schauen wir mal, wen wir dann kriegen. Am Sonntag wird gelost in der Sportschau, dann sind wir schlauer, können nächste Woche darüber sprechen. Als nächstes sprechen wir erstmal darüber, was uns dann auch am Sonntag, nämlich gegen Union Berlin zu Hause erwartet. Und wie schwer denn unserer Meinung nach ein Verlust von Eduard Löwen und Kevin Möwald wiegen würde.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir möchten uns bei Total Beklubbt nun ein wenig vom DFB-Pokal abwenden, denn der ist jetzt zwar bekanntlich 2-mal im Jahr für Nürnberg, aber das ist noch ein ganzes Weilchen hin. Erst im Oktober ist es dann soweit, da werden wir dann natürlich auch wieder darüber sprechen und bis dahin dann auch schlauer sein, wer der Gegner ist. Aber bis dahin möchte ich mich mit Nikolai und mit Max über Union Berlin unterhalten und ja, natürlich darüber, wie ein mögliches Fehlen gewisser Spieler in Nürnberg kompensiert werden könnte. Aber bevor wir das tun, lasst uns ganz kurz über Union sprechen und über die jüngere Vergangenheit, heißt das Wort natürlich. Denn die letzten Spiele gegen Union waren in aller Regel relativ spektakulär. Da ich erinnere nur an das 6:2 im letzten April oder das 3:3 in der in der Hinrunde davor. Also Union war in jüngerer Vergangenheit, wenn wir mal die letzte Saison so ein Stückchen ausklammern, immer sehr, sehr spektakulär. Habt ihr die Spiele ebenso in Erinnerung wie ich oder ist das bei euch so ein Stückchen runtergefallen?
Ja, von dem 6:2 weiß ich noch, da saß ich nämlich an der Uni und habe das ganze Ding im Ticker verfolgt und habe den eben schon, das stand relativ schnell 2:0, schon entnervt weggelegt, aber hat sich ja dann noch gedreht und gewendet am Ende. Union, wie gesagt, ist immer Spannung drin. Es gibt eigentlich so gut wie immer Tore. Und ich glaube auch, dass das der erste Gradmesser für uns wird. Also wir haben jetzt gegen 3 Mannschaften gespielt, die wahrscheinlich meiner Ansicht nach eher im hinteren oder zumindest in der unteren Tabellenhälfte landen werden in der zweiten Liga. Und Union hat sich jetzt auch noch nicht mit Ruhm bekleckert in den ersten beiden Partien. Steht aber auf dem 2. Platz und ist, glaube ich, auch einer, der, ja, auch, ich weiß nicht, ob sie selbst ernannt sind, aber ich glaube auf jeden Fall so in der Öffentlichkeit wahrgenommen, einen Aufstiegsaspiranten und hat das ja eben letzte Saison schon relativ gut gemacht, dann am Ende ein bisschen den Anschluss verloren, aber ja, ich glaube, die haben ein Wörtchen mitzureden, wenn es um den Aufstieg geht und wenn wir dann natürlich da 3 Punkte abstauben können, dann wäre das Ganze noch viel besser, als es jetzt eh schon ist und würde uns noch mehr Auftrieb geben für die nächsten Spiele.
Ja, Nikolai, wie hast du die letzten Partien oder die Vergangenheit gegen Union so ein bisschen in Erinnerung? Es war ja so, dass Nürnberg ganz, ganz lange ungeschlagen war und dann eher erst in der Rückrunde letzte Saison das erste Mal gegen Union verloren hat.
Genau, also ich denke, jeder von uns erinnert sich noch an den ersten Sieg von Nürnberg in Berlin. Das war am 29.09.1940. Und danach hat es, also man glaubt es kaum, ich habe nämlich die Statistik gerade auch nochmal vor mir. Danach hat es dann 63 Jahre gedauert, bis man wieder aufeinander getroffen ist. Das war dann 2003. Und tatsächlich, Max hat recht, in jedem Spiel ist bisher mindestens ein Tor gefallen. Und ich sehe hier ganz viele Spiele, in denen auch mehr als 4 Tore gefallen sind. 2004 ein 3:5 für Nürnberg in Berlin, dann das 6:2 schon angesprochen, 2016 das 3:3. Also bei dem Spiel geht eigentlich immer was und ich habe so das Gefühl, dass Union Berlin auch immer eine Mannschaft ist, die immer mal für ein Tor gut ist, gerade zum Beispiel auch Skripski, dieser Name. Und der ist immer für ein Tor gut. Ich glaube, da erwartet uns ein heißes Spiel, weil die sich sicherlich nicht hinten reinstellen werden, sondern auch sollte der FCN ein Tor schießen oder auch sollte Union Berlin führen, man weiß es ja nicht, die werden weiter Druck machen.
Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wer hoffentlich kein Tor schießen darf, falls du nächste Woche wieder zu Gast bist. Ein Spiel, das mir gerade noch einfällt, das war nämlich das Spiel habe ich an der Alten Försterei gesehen, das war das 4:0 am 29. August, da hat nämlich mein Bruder Geburtstag.
Genau, 2014. Ich weiß, wovon du sprichst.
Daniel Candeas, sage ich da nur. Ich glaube, das war das einzig gute Spiel, das er je gemacht hat, auf Vorlage von Robert Koch in der 7. Minute.
Du, ich sag mal nur Timo Gebhardt und Peniel Mlapa. Mehr brauche ich nicht sagen zu diesem Spiel.
Weltklasse Aufstellung. Chiluska, Petrak, Pinola, Bultuis waren die Abwehrkette. Aber ja, lassen wir die Vergangenheit besser ruhen. Ich glaube, es tut unser aller Puls ja nur gut. Ihr habt es gerade schon angesprochen, Union Berlin, sicherlich eine auch sehr offensiv starke Mannschaft, ja, mit Polter und Hedlund noch zwei Leute da vorne drin, die sicherlich wissen, wo das Tor steht und ja jetzt auch schon teilweise dann getroffen haben, was nicht so verwunderlich ist. 4-3 gegen Holstein Kiel, da war ja in der ersten Halbzeit ja erstmal alles offen, und zwar auf beiden Seiten, als es dann 3-3 stand. Und ja, ihr habt's schon angemahnt, das ist sicherlich eine Mannschaft, die sehr, sehr gut nach vorne spielen kann, die von vielen auch als Aufstiegskandidat gesehen wird, weil sie sich geschickt auch verstärkt haben, nicht so die ganz großen Abgänge hatten. Nichtsdestotrotz jetzt im DFB-Pokal gegen Saarbrücken sich vor allen Dingen bei ihrem Torhüter dann letzten Endes bedanken mussten, dass sie da am Ende in der Verlängerung dann eben noch mit 2-1 siegreich waren. Und deswegen sicherlich ein Stück weit auch für Union Berlin der erste Gradmesser. Und ja, deswegen darf man dann gespannt sein, wie dieses Spiel wird. Inwiefern seht ihr das als Vorteil, dass wir diese Partie zu Hause austragen können, Nikolai?
Das ist durchaus ein Vorteil, gerade wenn man eben auch weiß, wie es gegen Kaiserslautern zum Beispiel gelaufen ist. Das Stadion ist ja jetzt dadurch, dass die Südkurve gesperrt ist, ja, stimmgewaltiger, weil sich einfach die Stimmung nicht so im Stadion komplett verteilt, sondern eigentlich mehr so Haupt- und Gegentribüne Mitte und dann die ganze Nordkurve. Also das fand ich eigentlich positiv. Das war ein positiver Nebeneffekt von der Kurvensperrung für die Heimfans. Und ich denke auch, dass die Stimmung schon ein gewisser Vorteil auch sein könnte. Da lässt sich ein Spieler immer irgendwie davon beeinflussen. Natürlich, wenn du zu Hause spielst, dann gehst du ganz anders in dieses Spiel rein. Die Vorbereitung findet anders statt. Du hast keine lange Anfahrt. Du gehst vielleicht auch ausgeruht in das Spiel. Du kennst den Rasen. Du kennst auch von der Optik her, wie die Sonneneinstrahlung vielleicht ist. Das sind jetzt alles so kleine, banale Dinge, aber die summieren sich dann und machen vielleicht dann schon auch den Heimvorteil aus.
Sicherlich ein Stück weit Stimmung wurde angesprochen, Max. Auch ein Vorteil, dass man ja mittlerweile jetzt seit 10 Spielen siegreich ist in Folge. Das ist ja irgendwie eine unfassbare Zahl durch diese komplette Vorbereitung, die siegreich gestaltet wurde. Die Stimmung im Max-Morlock-Stadion, ich will immer noch Frankenstadion sagen, es ist schrecklich.
Es ist auch das Frankenstadion.
Danke. dass die Stimmung da jetzt wieder eine deutlich bessere ist, als wir das noch aus der letzten Saison gewohnt waren. Und Nikolai hat es gerade schon angesprochen, es ist zwar die Südkurve gesperrt, aber es ist auch insgesamt jetzt zumindest im ersten Saisonspiel mal deutlich voller schon mal gewesen. Da waren ja über 30.000 da. Letzte Saison sind wir dann teilweise bei, ich glaube, unter 25.000 rumgekrebst. Also insofern natürlich dann auch eben einfach dieser positive Nebeneffekt, dass du da nach vorne gepeitscht wirst dann von den Fans, auch wenn es vielleicht nicht laufen sollte?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn das eben so diese Serie noch ein bisschen anhalten sollte, so wie zu besten Beilerzeiten, sage ich mal, dass dann eben auch noch mehr Leute ins Stadion kommen. Also das wäre dann auch noch ein toller Nebeneffekt, dass man eben die Bude dann auch mal zumindest bis auf die gesperrten Bereiche eben voll kriegt. Und auch mal wieder ein bisschen stimmungsmäßig ein Zeichen setzen konnte. Und ich war jetzt bei den Heimspielen dieses Jahr noch nicht. Ich habe es aber auch in Duisburg gemerkt. Klar, da haben wir immer auch nochmal eine Grüße an die Schalker. Da haben wir immer viele, viele Schalker, die natürlich einen deutlich kürzeren Anfahrtsweg hatten, als nach Berlin zu fahren und wahrscheinlich auch wesentlich gemütlicheres Stadionfeeling da zu haben. Man hat es auf jeden Fall in der Kurve schon gemerkt. Wir hatten wirklich 90 Minuten Dauersupport und die Meute ist nicht stillgeblieben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn das Max-Morlock-Stadion oder das Frankenstadion, wie immer man es auch nennen mag, mal wieder voll wird und den Club anfeuern kann.
Du hast es angesprochen, wie in besten Weiler-Zeiten und ja, unter René Weiler war ja eine der wirklich bemerkenswerten Geschichten, dass man unfassbar stark nach Standards war, denn fußballerisch war das manchmal auch gar nicht so schön. Und das müssen wir mal darüber sprechen, wer dann da am Ende alles ausgewechselt wurde und warum. Sebastian Kerk, und der ist ja einfach eben für die Standards ja enorm wichtig. Also hat jetzt, glaube ich, 5 Assists in 3 Spielen gesammelt, je nachdem, ob ihm der eine da von der Liga angerechnet wird oder nicht. Ich bin ein bisschen unsicher. Irgendwo stand er nicht und im Kicker steht er, glaube ich, aber ja, das ist natürlich einfach, das ist ein Faustpfand, dass man da verlieren würde, aber Nikolai, da besteht eigentlich die geringste Sorge, dass er dann nicht auflaufen kann.
Nee, da bin ich auch der Meinung, da besteht nach den letzten Informationen für mich auch kein Bedenken. Also es war dann auch, dieser Wechsel war ja, glaube ich, dann eher auch eine Vorsichtsmaßnahme.
Max, bei den anderen beiden, bei Eduard Löwen und auch bei Kevin Möwald, da ist die Situation ein bisschen kritischer. Was ist da der letzte Stand, auf dem du bist?
Also ich hatte die Info, dass Löwen eben eine Zerrung hat und dass es wohl da eng wird. Bei Möwald weiß ich jetzt selber gar nicht. Klar, Löwen ist halt unser Schweizer Taschenmesser, der irgendwie alles spielen kann. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn er irgendwann im Tor steht. Also, und er spielt halt auch alles runter irgendwie mit seinen 20 Jahren. Bei Möwald, wie gesagt, habe ich keine neue Info. Ich dachte aber, dass es bei dem auch nicht so kritisch ist.
Ich weiß nicht, ob Nikolai noch eine neue Info hat. Muskelverhärtung ist das Letzte, was ich jetzt auf FCN.de, gelesen hatte. Das sollte eigentlich auch was sein, was man bis dahin wieder zurechtgerückt kriegt.
Ja, ich denke auch. Da gibt es ja Methoden, sowas teilweise dann auch einfach rauszumassieren. Und ich denke mal, das Spiel gegen Berlin hat ja auch eine gewisse Gewichtigkeit im Spielplan, sodass man schon versuchen wird, dass man da mit dem bestmöglichsten Aufgebot auf dem Platz steht.
Wenn wir uns jetzt aussuchen könnten, wer von den dreien ausfällt, also wir wollen natürlich eigentlich ja die bestmögliche Mannschaft auf dem Platz sehen, und ich denke, da sind wir uns einig, die drei gehören zu dieser bestmöglichen Mannschaft, die der FCN aufrufen kann. Wenn ihr einen von den dreien rauspicken müsstet und sagt, okay, auf den können wir noch am ehesten verzichten, wer wäre das?
Das ist eine unfaire Frage. Ich möchte die nicht beantworten.
Also ich würde sagen, am ehesten vielleicht noch, auch wenn es jetzt eine unpopuläre Entscheidung ist, auf Möwald aktuell. Ich möchte auf Löwen ungern verzichten, weil er, wie wir es vorhin auch schon in der Sendung angesprochen hatten, für den Spielaufbau wichtig ist. Und wir haben ja zum Glück noch Kammerbauer und Behrens, die dann im Mittelfeld den Spielaufbau machen können. Und dann würde ich vielleicht sogar eher mit einem Teuchert vor Behrens agieren.
Okay, dann schauen wir mal, ob am Ende sowas eine Möglichkeit wäre, irgendwann vielleicht mal. Innenverteidigung würde ich nämlich tatsächlich auch, also ungern jetzt aktuell auf Löwen verzichten, einfach auch, weil sich diese Viererkette sehr, sehr gut gefunden zu haben scheint. Und da würde ich jetzt ungern Petrak da auf einmal reinschieben müssen. Ob jetzt Patrick Kammerbauer unbedingt der geborene Mann für den Spielaufbau ist, ja, möchte ich vielleicht auch mal so ein bisschen in den Raum stellen.
Also ich bin voll überzeugt von ihm, muss ich mal wirklich sagen. Das ist für mich der Newcomer der letzten Saison gewesen und stand im Schatten von vielen Namen. Aber das ist für mich der Newcomer der letzten Saison gewesen, Kammerbauer. Der strahlt eine gewisse Aggressivität, Wildheit aus, kann aber mit dem Ball gut umgehen, ist für mich ein sicherer Ballspieler. Also das ist meine Einschätzung.
Also ich möchte auf keinen Fall in Abrede stellen, dass er derjenige ist, der, glaube ich, am meisten, nicht vielleicht am meisten überrascht, das ist wahrscheinlich falsch, aber der den größten Sprung auch von allen gemacht hat und der sich da ohne Zweifel fest in die Mannschaft eingegliedert und fest gespielt auch einfach hat. Aber er ist für mich keiner, der ein guter Ballverteiler, zumindest Stand heute ist, weil wo ich dir absolut recht gebe, für mich absolut, ja, überragend, wie er den Ball trotz womöglich auch körperlicher Unterlegenheit oder vielleicht auch gerade deswegen teilweise mit Aggressivität behaupten kann, mit Aggressivität erobern kann. Aber er ist für mich eben nicht derjenige, der das Spiel von der Position aus lenken kann. Ich weiß nicht, wie das, Max das vielleicht sonst noch sieht. Ja, oder?
Sag gerne du erstmal was drauf, dann sag ich danach meine Meinung noch.
Also, ja, das kann man so sehen. Ich bin auch jemand gewesen, der damals, als Mike Franz uns verlassen hat, meinte, dass das ein Verlust für uns ist, wo ja auch viele meinten, dass er keinen Ball spielen kann. Und ja, man hat ja dann aber in Freiburg gesehen, dass es eben doch kann. Und dass es eben Einzelszenen sind, die dann zu solchen Fehleinschätzungen meiner Meinung nach führen. Und ich hatte bei Kammerbauer letzte Saison und eben auch jetzt schon eigentlich das Gefühl, dass er die Bälle spielen kann. Nur wenn er dann halt 2-3 Fehlpässe macht, dann fällt es eben auf. Das ist genauso wie Sully im letzten Spiel eigentlich eine gute Leistung an sich gezeigt hat, nur halt dann in den entscheidenden Situationen vielleicht 3-4 Mal den Ball doch zu leichtfertig abgegeben hat. Und sowas bleibt dann natürlich im Gedächtnis. Aber ich bin Kammerbauer-Fan. Da muss ich mich jetzt schon mal outen.
Ja, bin ich auch absolut. Und ich glaube auch, dass er ja vielleicht sich auch in der Rolle erst noch ein bisschen finden muss, weil er hat ja eher den RV gegeben in der vergangenen Saison und hat jetzt so ein bisschen das Zentrum für sich in der Defensive. Und ist vielleicht auch was, wo er noch ein bisschen reinwachsen muss. Aber wie gesagt, man muss immer gucken, wie alt die Jungs sind und was die da schon leisten. Er hat jetzt vielleicht nicht die filigranen hohen Pässe, die der Löwen gerne mal rauschippt, die dann irgendwie super im Raum landen. Aber ich würde ihm das jetzt auch nicht absprechen wollen, dass er irgendwie Defizite im Spielaufbau hat. Also das finde ich auch den falschen Ansatz.
Diese langen Bälle von Markreiter und Löwen haben übrigens auch eine bestimmte Taktik, nämlich den zweiten Ball zu verwerten. Also oft geht es gar nicht auch darum, den Mann direkt zu erreichen, sondern eigentlich nur, wie du richtig sagst, in den Raum zu spielen, die Kopfballabwehr des Gegners abzuwarten und den zweiten Ball dann zu verwerten. Also es ist mir auch in Duisburg wieder ganz oft aufgefallen, dass die Spieler auch darauf lauern. Und das ist ja auch gar nicht so unklug auch, mit dieser Taktik gerade in der zweiten Liga auch zu spielen, wo die Kopfballabwehrversuche eben nicht beim eigenen Mann ankommen.
Wo man auch sagen muss, dass der werte Herr Ishak, der ja doch gerne mal in den sozialen Medien und unter Fans gebasht wird, den Job wirklich sehr, sehr gut macht. Also ich habe den, weil er ja dann auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr oft auf alleiniger Flur da bei uns rumstand, sehr, sehr engagiert am Arbeiten ist, versucht die Passwege zuzustellen und sich zu positionieren, die Kopfballduelle zu gewinnen. Und er schafft es eben auch, die Bälle festzumachen und den Ball wieder sauber zurückzuspielen.
Ein bisschen erinnert er mich übrigens an sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, an Peckhardt, der zwar bei uns keine glückliche Zeit hatte, aber den ich auch eher als den Arbeiter hinter der eigentlichen Spitze gesehen habe, auch wenn wir jetzt keine Spitze weiter vorne haben. Aber für mich ist Ishak ein ähnlicher Spielertyp wie Peckhardt, nur in besser. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ihm fehlt einfach das Tor. Er ist auch ein bisschen spritziger, vielleicht weil er auch ein bisschen beweglicher ist durch den Körper her. Aber ihm fehlt jetzt einfach noch das Tor. Verdient hat er sich jetzt auf jeden Fall.
Ja, sehr schön, dass ihr das ja von alleine angesprochen habt. Ich hätte das nämlich jetzt sonst noch angesprochen. Wenn wir schon darüber sprechen, wie Markreiter und Löwen teilweise das Spiel eröffnen von hinten raus, dann muss man zwangsläufig über Michael Ishak sprechen. Und ich sehe das absolut so wie ihr. Also gerade gegen Kaiserslautern, auch jetzt gegen Duisburg mit sehr, sehr überzeugender Leistung, gerade dann in der ersten Halbzeit gegen Regensburg, nicht ganz so glücklich meiner Meinung nach. Aber ja, teilweise wirklich richtig, richtig stark dann auch in der Balleroberung, wie er die Abwehrreihen da unter Druck setzt. Und natürlich einfach, und ihr habt es ja schon angesprochen, auch bedeutsam dann von seiner Rolle eben da zumindest einen Innenverteidiger zu binden, damit natürlich dann auch Räume zu öffnen, in die Behrens beispielsweise reinstoßen kann, um da dann ja mit Tempo auf die Abwehr zuzugehen. Also ich glaube, für das Spielsystem von Michael Köllner ist Michael Ishak essentiell.
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur so unterstreichen und bin auch bisher ein Fan von ihm. Ich wünsche ihm wirklich in jedem Spiel irgendwie, mach doch die Bude. Also er hat jetzt gegen Duisburg auch wieder eine Chance, die vom Winkel jetzt vielleicht nicht optimal war, aber wo man dann doch vielleicht mit einem bisschen gewiefteren Schuss den vielleicht aufs Tor bringt. Aber ich wünsche dem Kerl das einfach, dass er die erste Pflichtspielbude macht. Er hat ja auch gegen Inter getroffen und ich glaube, der Junge passt ins System und wie gesagt, ist mein Wunsch, dass er jetzt mal kistet.
Jetzt haben wir am Anfang oder gerade eben im Off noch darüber gesprochen, ob wir vielleicht noch ein weiteres Thema brauchen. Haben wir nicht, denn wir haben die Zeit erfolgreich totgequatscht. Und deswegen dürft ihr jetzt zum Abschluss noch tippen, Entschuldigung, wie es gegen Union ausgeht. Macht Michael Ishak dann ja endlich sein Premierentor in einem Pflichtspiel, Max?
Ja, jetzt wo du sagst, klar. Also ich bin zwar nicht im Stadion, aber dann machen wir das irgendwie 1-0, ist mein Tipp. Kriegen wir das über?
Ja, das klingt vernünftig. Also ich werde vielleicht im Stadion sein, das weiß ich noch nicht, weil ich dann am Abend noch ein Konzert in München besuchen werde. Mal gucken, wie ich das schaffe, aber ich gehe mal von einem 2-1 aus für den Club.
Jetzt habt ihr ja gefühlt hier alles weggetippt, was geht. Also ich glaube nicht, dass es so extrem torreich wird wie die Partie zwischen Union und Holstein Kiel, aber ich glaube schon, dass wir auch mehr als ein Tor sehen. Ich darf jetzt ja nicht 2-1 tippen. Ich denke, der erste FC Nürnberg lässt uns danach endgültig auf Wolke 7 schweben und gewinnt 3-1. Wahrscheinlich ein bisschen unverdient, weil wir hinten raus einfach noch einen Konter setzen und Edgar Salli dann vielleicht auch einfach Michael Ishak nochmal bedient, statt irgendwie den gegnerischen Torwart. Insofern schauen wir mal, inwiefern wir recht behalten. Nächste Woche sind wir dann schlauer und werden dann auch hier bei Total Beklubbt wieder darüber sprechen. Vielen Dank erstmal an Nikolai und an Max, dass ihr dabei wart. Und noch der ganz kurze Hinweis. Am Wochenende geht ja die Bundesliga wieder los und da könnt ihr natürlich bei meinsportradio.de wieder am Tippspiel teilnehmen. Es gibt ein Elf-Freunde-Abo und ein No-Sports-Abo zu gewinnen am Ende, beziehungsweise für die Spieltagssieger die aktuelle Ausgabe. Also meldet euch da an. Und außerdem noch der Hinweis, ab Freitag läuft die Blindenfußball-Europameisterschaft in Berlin. Und wer da nicht dabei sein kann, der kann das Ganze hier auf meinsportradio.de als englischen und als deutschen Audio-Stream verfolgen und so ja Deutschland dann die Daumen drücken, wenn sie versuchen werden, im eigenen Land den Europameisterschaftstitel zu erobern. Das war Total Beklubbt für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder hier auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.